herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind.
Wenn es die Mama mal wieder besser weiß. Mit diesem neuen Thema starten wir heute in eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist und reinhörst. Und ja, passend zum Thema habe ich natürlich heute einen Papa eingeladen. Nicht nur einen Papa, sondern Christopher End hat nämlich 2 Kinder, ist allerdings auch Elterncoach, Therapeut und begleitet auch zu großen Teilen Väter. Das heißt, er ist so ein bisschen der Väterversteher, so nenne ich ihn jetzt heute einfach mal. Chris, ich freue mich total, dass du da bist. Erzähl doch noch ein bisschen was von dir.
Ja, Martina, danke erstmal für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Elterncoach, Autor und selbst Vater von 2 Kindern. Die sind schon mittlerweile richtig groß. Also der Große hat gerade Abi gemacht dieses Jahr. Und die Kleine, in Anführungsstrichen, ist 13. Also aus meiner Sicht sind das schon sehr große Kinder, Jugendliche. Ja, genau. Und auch aus der Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, habe ich begonnen, Eltern zu begleiten. Also vor 18 Jahren fehlte mir einfach Menschen, die mir das gezeigt haben. Ich wollte es anders machen und viele Eltern wollen es auch heute anders machen, stolpern dann über ihre eigenen Mustern oder die eigene Geschichte. Und da räume ich mit denen die bisschen die Muster auf und so, dass wir ihre Geschichte neu schreiben können, dass da einfach mehr Verbindung zwischen dir und deinem Kind entstehen kann.
Ach, das freut mich sehr. Du sagst gerade, das ist aus deiner eigenen Geschichte heraus entstanden. Wärst du bereit, uns davon zu erzählen, wie du dann zum Elterncoach wurdest?
Ja, also ich hatte im Studium eine Krise und haben mir 2 Dinge geholfen. Einmal Therapie und das war nämlich von der Prüfung und ich hatte panische Angst und hatte auch so richtige Panikattacken. Bis der RTW, der Rettungswagen kam, ne, so, das war richtig ordentlich. Was mir geholfen hat, war einmal Therapie. Und das fand ich total spannend. Ich war bei einem Neurologen und dann sagte er, können Sie mir nicht was geben, ne, damit ich diese Prüfung schaffe? Und er sagte, ja, entweder wenn ich ihm was gebe, brauchen Sie aber die Prüfung nicht machen. Ne? Das sediert so stark, das beruhigt so stark. Und dann sage ich, was Pflanzliches, sagt er, ja, das dauert aber 3 Monate, bis es wirkt. So. Und dann hat er mir eine CD gegeben damals, ne, in den 90ern, und sagte, aber das habe ich hier, das können Sie mal ausprobieren. Und das war witzigerweise von irgendeinem Pharmahersteller, aber das war eine Meditation, eine angeleitete. Mhm. Und die habe ich jeden Tag eine halbe Stunde gemacht und das hat nach ein paar Wochen eine enorme Wirkung gehabt.
Oh, jetzt denken sich gleich alle, was war das für eine Meditation? Und was ging es denn da?
Ja, leider ist die CD kaputt. Ich habe sie meinem Kumpel gegeben. Ja, auch dann. Das war irgendwie, keine Ahnung, ich kann dir die Technik gar nicht beschreiben. Also da waren so Stimmen, die aus verschiedenen Richtungen kamen, ne? Und die sollten dann so ein bisschen das Bewusstsein quasi umgehen, dass das eher ins Unterbewusste wirkt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wissen einfach, Meditationen helfen, Entspannungstechniken helfen. Ne? Wir können unser Gehirn quasi da ich will nicht sagen umprogrammieren, weil das so ein bisschen negativ, also das hat nur eine Geschichte, dieses Programmieren. Aber wir können unser Gehirn aktiv verändern, ja. Also Prägung geschieht nicht nur im Kindesalter, sondern die ganze Zeit. Und das ist eine Möglichkeit, eine wunderbare Möglichkeit ist, die Entspannungsreaktion einzuladen und zu stärken und bestimmte Teile des Gehirns zu stärken, die dafür da sind, dass wir mehr in die Ruhe kommen, in unsere Mitte kommen. Und da ist Meditation, also achtsamkeitsbasierte Meditation, ist ein wunderbares Mittel. Ja. Und das kann jeder, also das ganze Internet ist voll mit diesen Geschichten.
Ja, ich habe in meinem Podcast ja ganz viele Meditationen auch für Eltern, die auch relativ kurz sind, weil ja wirklich jeder weiß, wie wenig Zeit dann am Ende vom Tag noch bleibt. Deswegen habe ich auch so eine 5-Minuten-Glaubenssatz-Meditation und ich weiß nicht, tagtäglich hören tausend von Eltern diese Meditationen. Ich denke mir immer, gerade vor allem morgens, ich sehe ja immer, wenn die downgeloadet werden. Und ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, viele starten dann schon mit ganz anderen Gedanken in den Tag, wenn ich mir 5 Minuten positive Glaubenssätze anhöre. Ja. Ja, du hast gerade erzählt, du wolltest deine Muster auch so ein bisschen überwinden. Du wusstest damals vor 18 Jahren nicht so richtig, wie du vielleicht auch als Papa sein möchtest. Hattest du denn selbst nicht so dieses Role Model aus der Kindheit? Also darf ich fragen, wie das mit deinem Papa war? Weil oft ist es ja so, dass wir uns, wenn wir uns nicht so richtig mit uns auseinandersetzen, genauso agieren, wie wir es von den eigenen Eltern eigentlich vorgelebt bekommen haben.
Richtig. Oder ich habe den Hut so, den Pack auf so groß, ne, dass ich sage, so mache ich es gar nicht und dann marschiere ich in die komplett andere Richtung. So oder so ist das aber, bin ich gefangen da drin, ja. Weil entweder wiederhole ich es genauso oder ich mache das genaue Gegenteil. Das muss aber beides nicht hilfreich sein.
Genauso als Beispiel jetzt an der Stelle, dass wenn ich selber ganz wenig entscheiden durfte als Kind, dann lasse ich meinem Kind sozusagen alles durchgehen, gebe ihm zu viel Freiraum und Verantwortung. Das ist das, was du meinst, oder? Dieses Kompensieren dann in eine andere Richtung.
Genau. Mhm. Und das ist total verständlich, dass wir das so machen. Entweder, dass wir das weitergeben, was wir gelernt haben, oder dass wir das genaue Gegenteil machen wollen, ist erstmal total verständlich, ist aber, wie ich das beschreibe, nicht frei. Das ist keine freie Entscheidung, kein Eingehen auf das, was das Kind und ich und die Situation braucht. Und da braucht es ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen Abstand habe, dass ich erstmal verstehe, wie ich ticke, wieso ich so ticke, wie ich ticke. Und dann einen Abstand habe. Auch da hilft diese achtsamkeitsbasierte Meditation einfach, das zu üben, den Abstand zu dem, was ich erlebe. Und dann kann ich zum Beispiel später merken, oh wow, gerade bin ich angespannt oder gerade habe ich einen Impuls. Gerade kriege ich die Wut. Ne? So. Und wenn ich das mitbekomme, habe ich die Möglichkeit, da auch auszusteigen oder das anders zu modulieren oder das bewusst auszudrücken. Das heißt auch nicht, dass ich zum Beispiel Gefühle, nur weil ich sie merke und jetzt regulieren kann, dass ich die dann immer wegregulieren kann. Ne? Also das kriege ich bei unseren Fortbildungen, da kommen viele Menschen rein, die dann auch immer die Idee haben, mit Meditation ihre Gefühle wegregulieren zu wollen. Ja, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Sondern es geht darum, dass du ein Bewusstsein bekommst darüber, was passiert in dir.
Ja.
Und dann die Möglichkeit hast, bewusst zu entscheiden, drücke ich das aus und wenn ja, wie?
Und das hast du selber so nicht erfahren, also nicht am Vorbild deines Vaters zum Beispiel gelernt?
Also ich habe von meinem Vater eigentlich sehr viel mitbekommen. Das Problem, der war ein unglaublich liebevoller und sehr zugewandter Vater. Hat nicht immer so später so richtig zugehört, ne? Der hat in seinem eigenen Ding drin, aber er war eigentlich sehr großzügig und sehr liebevoll und ein sehr sanfter Mensch eigentlich. Und ja, der hatte eine Liebe für die Natur, für die Fotografie. Wir haben so eine hohe Kreativität in der Familie mitbekommen. Aber er hat halt unfassbar viel gearbeitet, ne? So, das ist so, das war in den 70ern noch nicht so verbreitet, ja. Überall kamen die Väter rundherum, wir haben so eine Neubausiedlung gelebt, ne, kamen um 17 Uhr nach Hause. Mein Vater nicht. Der kam auch nicht um 21 Uhr nach Hause, sondern der kam halt einfach 2 Wochen oder einen Monat nicht nach Hause, weil der im Ausland war. Und dann sprechen wir über eine Zeit, wo es nicht, wie wir hier, wir sprechen gerade über Zoom, ne, wir sind auch in unterschiedlichen Orten, mit dieser Technik uns verbinden können, das gab es nicht. Ne? Also wenn es eine Nachricht von meinem Vater gab, war es ein Telex-Streifen. Ne? Das ist, ein, kann man sich vorstellen, ein dünner Streifen Papier, auf dem steht dann ein Satz. Ja. Genau. Und das ist für ein kleines Kind nicht so hilfreich, wenn der Vater einfach mal weg ist. Ne? So, das war eher so meine Herausforderung. Ne?
Ja, weil er eigentlich ja da war und dann doch irgendwie weg. Also es leben ja
Richtig.
heutzutage auch viele Kinder mit alleinerziehenden Eltern. Das muss ja gar kein Nachteil sein. Nur wahrscheinlich ist es dann diese Diskrepanz zu wissen, eigentlich ist der Papa da und dann doch irgendwo auch weg. Das heißt, er hat dir dann oft gefehlt. Und war das für dich dann so die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte da einfach eine aktivere Rolle als Papa leben und mehr auch sowohl geistig als auch körperlich präsent da sein und ja, die Sachen auch in die Hand zu nehmen?
Ja, ich habe ja irgendwann, das habe ich erzählt, diese Therapie selbst gemacht, weil es mir so dreckig ging im Studium. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da so ganz viele Dinge waren, die aus meiner Kindheit reingespielt haben. Das Bewusstsein war nicht da bis zu dem Zeitpunkt. Ja, bis zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Ne? Und das war auch einer der ersten Sätze, die ich dann zu meinem Therapeuten sagte, zu meinem ersten Therapeuten. Ich habe eine gute Kindheit gehabt und er lächelte nur dann. Das war sehr süß. So, ne? Aber wirklich in meiner Erinnerung war das Licht durchflutet, ne? Ich hatte mal schön die ganzen Dinge, die ein bisschen schwierig waren, weggepackt, ne? Und ich habe nichts Schlimmes in dem Sinne erlebt, ne? Die Leute denken immer dann, es ist was Schlimmes. Nee, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wie ich erzählt habe, und das kann was mit einem Kind machen, ne?
Absolut.
Genau,
Und
das
es ist
wollte
dir
ich
dann
anders machen.
bewusst geworden und du hast dich entschieden, für dich einen anderen Weg zu gehen. Jetzt finde ich das ganz spannend, weil der Titel unserer Folge lautet, ja, wenn die Mama es mal wieder besser weiß. Und
Genau.
ich glaube, du hast ja auch mit den Erfahrungen, die du jetzt mit Vätern hast, in der Väterarbeit, immer wieder Situationen, in denen wahrscheinlich auch Väter zu dir kommen und sagen, ich halte es nicht mehr aus, so viele Vorwürfe und immer weiß es meine Frau besser. Was möchtest du uns denn davon erzählen, beziehungsweise was gibst du vielleicht auch diesen Vätern mit?
Also das ist erstmal wichtig. Ich arbeite oft auch mit Paaren, also ganz häufig auch mit Paaren. Und dann ist das natürlich eine Seite der Geschichte, ne? So. Und die andere Seite ist zum Beispiel, ich bin ganz allein mit der, ich habe die Care-Arbeit, ne? Den Mental Load, ne? Und der andere Seite, aber ich tue schon so viel, ne? Und es wird nicht gesehen. Und in meiner Arbeit, das ist meine Aufgabe eigentlich, in dieser Paararbeit, ist, dass jede Seite sich gesehen fühlt und sich verstanden fühlt. Und das ist für viele Väter, die zu mir kommen, sagen die auch als Paar, ne, das ist das erste Mal, dass mich jemand versteht. Ne. Die haben vorher schon Paartherapie gemacht und manchmal ist das parteilich und das ist sehr ungünstig. Ja. Sondern es braucht jeder sein, ne, wir können uns gesellschaftlich darüber aufregen, dass das so verteilt ist, wie es ist. Aber wenn ich da ein Paar sitzen habe, ne, dann ist meine Aufgabe, dass jede Seite gesehen wird. Ne. Und klar, manchmal mache ich auch eine Ansage, damit jemand mal was versteht. Ne? Aber erstmal geht es darum, wirklich, dass es jeder sich gesehen fühlt. Und das braucht eine Weile, bis ich überhaupt eine Ansage machen könnte, wenn ich wollte. Ne? Dass einfach ein Boden da ist, wo die Leute mir vertrauen und sagen: Ja, ich weiß, der sieht mich, der sieht auch meinen Schmerz. Ja? Und das ist total schmerzhaft, wenn ich als Mann, als Vater die ganze Zeit nur Vorwürfe bekomme und das Gefühl habe, egal was ich tue, das ist nicht genug und ist falsch. Und ich habe hier gestandene Männer sitzen, die dann auch ja irgendwann erkennen, das hat was mit ihrer Geschichte zu tun, dass sie das so trifft. Ja, weil sonst könntest du ja da auch sitzen und sagen, na gut, meine Frau hat jetzt irgendwie gerade da eine komische Phase und erzählt mir was und ich meine, ich weiß ja, dass ich was tue, aber es trifft häufig so tief, weil da was dahinter steht. Und wenn ich das verstehe, für mich, ja, dann kann ich ganz liebevoller mit mir umgehen. Und wenn dann die Partnerin dabei ist und das mitbekommt, wie tief das den Partner verletzt, dann kann bei ihr das Mitgefühl angehen und vice versa, ne? Also andersrum auch, ne? Und das
Genau, es
ist
geht
dann.
darum zu helfen, dass sie sich gegenseitig verstehen. Und was ich gerade ganz spannend fand, du hast gerade gesagt, das erlebe ich nämlich auch in ein paar Beratungen so, dass oft dann auch die Väter sagen, ja, ich mache doch schon so viel.
Ja, total.
Und dass einfach eigentlich beiden Seiten genau das Gleiche fehlt, nämlich die Wertschätzung.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses gegenseitige Verständnis auch so wahnsinnig schwierig ist, weil der Tag so voll ist, weil auch oft gar keine Zeit mehr für Gespräche braucht. Und deswegen ist es natürlich so hilfreich, wenn dann jemand kommt, der einem erstmal selber sagt, hey, ich sehe dich. mit deiner Not, auch dass dich das so trifft. Und wie du gerade schon gesagt hast, es hat ja was mit der eigenen Kindheit zu tun. Dann oft vielleicht auch bei Vätern, dass es dann so trifft. Ja, vielleicht hat der Vater auch als Kind oft gehört, dass er nicht gut ist, so wie er ist, und hat da schon ganz oft Kritik irgendwie bekommen. Und dann macht die Frau das auch. Dann geht es natürlich viel tiefer rein, als wenn ich, wie du sagst, gefestigt bin und dann weiß, meine Frau ist vielleicht gerade im Wochenbett oder die hat ganz viele Hormone und ist überlastet und reagiert deswegen so. Und nichtsdestotrotz, ich erlebe das auch so mit den Vorwürfen. Es ist natürlich dann auch, wenn beide Seiten gesehen wurden und verstanden wurden, ganz wichtig, eine Form von Kommunikation zu finden, damit eben auch diese Verbindung aufrechterhalten wird. Also es ist ja auch so, dass wir Kommunikation wirklich auch verändern können, wenn wir die innere Haltung verändert haben. Und da würde ich jetzt gerne mit dir rein, weil ich weiß, du arbeitest auch mit Vätern stark mit der inneren Haltung.
Genau. Das ist eigentlich, genau, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ich bin nicht so der für die schnellen Tipps, weil du hast ja auch gesagt, ne, dass die Kinder kriegen das auch spitz, ne? Und so ist das auch mit meinem Gegenüber. Ne? Also wenn ich da jetzt so einen Tipp habe, lobt, also ich habe sowas ganz Schreckliches auf Instagram gesehen letztens, ne? Lobt deine Frau, wenn sie Hausarbeiten macht. Ne?
Dann, oh Gott. Es ist wie wenn du ihr ein Leckerli gibst, oder? Hast du fein gemacht.
Genau, abgesehen, dass es aus der Paarhölle der 50er Jahre kommt irgendwie, genau, hat es auch was von Hundetresur.
Ja.
Also meine, ne, ganz ernsthaft. Also die Leute, die zu mir kommen, die haben ein Interesse dran, eigentlich an der Beziehung, die wollen die Familie retten, ne? Und denen liegt das am Herzen. Das ist so die Voraussetzung. Ne? Und dann die Haltung ist tatsächlich eigentlich nur, dass ich den anderen verstehe, lerne den zu verstehen und offen bin dafür, dass der vielleicht einen anderen Blick hat auf die Welt, dass der das anders empfindet als ich. Und das heißt nicht, dass meins falsch ist, ja. Wir sind häufig so in diesem richtig und falsch auch gefangen. Und zu sehen, das sind zwei Menschen, die haben zwei unterschiedliche Geschichten hinter sich, hochkomplex, über Jahrzehnte gewachsen, aus unterschiedlichen Herkunftsfamilien, mit den ganzen gesellschaftlichen Erwartungen auf die Rolle des Mannes, des, der Frau, ja. Die Anforderungen dann aus dem Beruf und sonst was, ne, die ganzen Unsicherheiten in unserer Zeit jetzt, ja, das ist hochkomplex. So. Und jeder hat eine andere Sicht auf der Welt, das auf die Welt und auf das Leben. Und das zu sehen, und dass keine Sicht falsch ist, deswegen keine richtige, das ist schon manchmal wirklich ein erster großer Schritt, das zu sehen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wenn wir gerade über Sichtweisen sprechen, ich mag es ja gar nicht zu pauschalisieren, nur wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht mal einen Großteil von Vätern haben, die auch ähnliche Sorgen haben, so erlebe ich das auch oft gerade dann, wenn es so diese traditionellere Rollenverteilung noch gibt, dass die Frau mehr bei den Kindern ist und der Mann zum Beispiel zu großen Teilen auch vielleicht arbeiten geht oder im Homeoffice ist und sich vielleicht auch noch so in dieser Versorgerrolle sieht. Also lasst uns gerne mal von diesem Beispiel ausgehen. Welche Sichtweise erkennst du denn da bei Vätern, die vielleicht Frauen nur schwer nachvollziehen können dann in dieser Konstellation?
Also was diese Versorgerrolle, genau, was Väter dann häufig von Erleben haben, ist, dass sie viel getan haben, die haben viel gearbeitet, ne? Die haben einen 8-Stunden-Tag plus Pause plus häufig pendeln, dann sind wir bei 9-10 Stunden ganz schnell und mehr, das ist ein ganz normaler Job nur jetzt, ne? Da habe ich gar nicht irgendwie was Außertarifliches. Und das ist einfach viel, muss man verstehen. Ne? Das ist für alle Menschen eigentlich viel und ich kann das in meinen 20ern gut wuppen in der Regel, ne? So, ne? Da bin ich einfach körperlich viel fitter. Und ich kann das gut wuppen, wenn ich so Single bin oder als Paar bin, ja, ohne Kinder. Das ist kein Problem. Aber wir werden alle älter. Das heißt, diese Kraft, das durchzustehen, Dinge durchzustehen, einfach durchzubeißen, nimmt ab mit der Zeit. Mhm. Ja. Ich habe das erst später verstanden, dass die Natur das nicht eingerichtet hat, diese Kraft mit 18, damit wir die Nacht in der Disco durchfeiern. Sondern dass wir ein schreiendes Kind die Nacht durchbegleiten können und am nächsten Tag fit sind. Ja.
Irgendwie ist da was schiefgegangen, oder? Genau. Wobei, wenn ich so denke, wenn manche schon mit 18 ein Kind kriegen mit der emotionalen Reife, dann ist auch das wieder fragwürdig. Nur du hast recht, von der körperlichen Fitness bin ich da ganz auf deiner Seite, dass das Nervenkostüm einfach noch viel, viel dicker ist und man auch gerade schlaflose Nächte oder so viel besser aushalten kann. Ja.
Also bei mir war das so, ich habe durchgefeiert, ne, auch in den 20ern, und am nächsten Tag bin ich arbeiten gegangen oder so. Ja. Ja.
Und das ist halt gerade auch, weil Eltern heutzutage ja meistens auch ein bisschen später dann Kinder bekommen. Genau. Auch sagst du also auch für die Väter einfach eine körperliche Belastung, oder? Das ist so eine Sache, die vielleicht wichtig ist für viele Mütter, obwohl die natürlich genauso körperlich belastet sind, weil sie vielleicht dann nachts noch mehr den Dienst übernehmen, wenn das Kind wach wird.
Richtig.
Weil das ist immer so ein bisschen das, was ich beobachte. Die Eltern kommen zu mir und ich habe so den Eindruck, alle Taschen und alle Bedürfnisse sind leer. Und man versucht immer beim anderen noch zu gucken, hat er noch was in der Tasche, was ich noch für mich nehmen kann? Und das ist ja dann, ja, glaube ich, so ein grundsätzliches Thema, dass einfach die Väter dann in dieser Rolle, auch wenn sie vielleicht dann nach Hause kommen und vielleicht ungeduldig mit den Kindern sind, wahnsinnig überfordert sind.
Ja. Mhm. Also das, um das nochmal aufzugreifen, du hast diese körperliche Komponente, wie du sagst, wir werden immer älter, wenn wir Kinder bekommen, dann ist Kinder kriegen, Eltern sein, per se eine Herausforderung auf so vielen Ebenen, den Schlafentzug haben wir schon knapp, dann kommen diese großen Gefühle, wir haben, die meisten von uns, nicht gelernt, wie wir die beziehungsorientiert halten, ja, das heißt, wir haben jetzt einen Generationenwechsel, einen kompletten Shift, es fehlt aber innerlich der Halt, das Vorbild. Dann die Erwartungen von draußen, ne? Das ist ganz viel, was einprasselt. Dann verändert sich die Paarbeziehung, ja. Und wenn wir da nicht aufpassen, ne, dann geht die so schnell flöten in den ersten ein, zwei Jahren. Und das ist so tragisch, weil das eigentlich eine tragende Säule sein könnte der Elternschaft. Ich meine, ne, wo wir herkommen, ist es ein ganzer Tribe, ne? ein ganzes Dorf, eine ganze Gruppe, ne? Ein ganzer Familienkomplex. Das heißt, diese zwei Eltern, Kopffamilie ist ja schon total geschrumpft. Ja. Mhm. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass auch Väter, die jetzt raus sind, ne, tagsüber aus der Familie, dass die unter enormen Stress leiden oder stehen teilweise. Jetzt kommen die nach Hause, sollen jetzt diese neue Rolle des Vaters, wo ihnen der eigene Vater wahrscheinlich als Vorbild fehlt, übernehmen. Ja. Und unter Stress greifen wir auf alte Muster zurück. Unter Stress schlagen unsere Gefühle schneller durch, ja. So. Das heißt, das ist einfach alles ein ungünstiges System. Das muss man einfach mal benennen, finde ich, dass es wichtig ist. Das hat nichts, erstmals nicht meine Schuld, ja. Sondern es hat was zu tun mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung, ja.
Genau, auch mit den Anforderungen, die einfach auf allen Seiten so wahnsinnig groß sind. Und ich fand gerade dieses Bild so eindrücklich, auch vielleicht für alle Mamas, die gerade zuhören, um die Partner in dieser Situation zu verstehen, falls es jetzt in so einer Form gelebt wird, dass sich ja auch jeder Mann wahrscheinlich wünscht, nach Hause zu kommen, auch in ein gemütliches, geborgenes Nest, vielleicht so wie früher, als die Kinder noch nicht da waren, ja, dass man sich aufeinander freut, noch was zusammen kocht, wenn noch einen Film guckt. Es ist ja ohne Kinder alles dann schon viel, viel, viel entspannter. Und dass das auch, das erlebe ich bei Männern oft, dass ich oft sage, so kann es eigentlich sein, dass du deine Frau wahnsinnig vermisst. Und in dem Moment sehe ich dann, wie die Tränen hochkommen oft. Und so dieses, ja, genau, ich vermisse eigentlich meine Frau, weil sie ja auch, viele Frauen leiden ja unter dem Overtouch-Syndrom, den ganzen Tag gelagert sind von den Kindern und dann am Abend keine Lust haben, auch noch dem Mann irgendwie den Kopf zu kraulen, das, was sie vielleicht früher die ganze Zeit gemacht hat. Und, und das ist auch so was, dass dann auch diese, wie du sagst, Verbindung in der Paarbeziehung, die so eine Ressource sein könnte, dann wegbricht und dass es zusätzlich belastend wird.
Ja.
Ich glaube, das ist auch für viele Mütter dann immer so erhellend, auch zu hören, ach so, der vermisst mich. Und das ist natürlich was anderes, ja, als wenn ich vielleicht dann irgendwie höre, ja, du kümmerst dich ja nur noch um die Kinder. Da sind wir wieder bei der Kommunikation. Mhm. Deswegen übe ich auch mit Paaren so gerne wirklich das zu benennen, was du vorher auch angesprochen hast, was ich auch fühle. Also mich auch verletzlich zu zeigen. Und das ist ja auch was, was vielen Vätern wahnsinnig schwerfällt, weil sie es nicht durften als Kind. Ja, da wurde nicht geheult, da durfte man nicht wütend sein oder vielleicht wütend sein schon noch, aber traurig sein ging schon mal gar nicht. Vor allem auch keine Schwäche oder Verletzlichkeit zeigen. Und das ist eben oft das, was dann wieder zu so einer Brücke werden kann, wenn auch die Mütter oder die Frauen, die ich dann gemeinsam mit ihrem Partner begleite, spüren, dass eigentlich da eine große Traurigkeit da ist bei vielen Vätern. Ich weiß nicht, ob du das auch schon so wahrgenommen hast.
Auf jeden Fall, wenn die da hinkommen. Ne? Erstmal ist ja häufig so ein, ich verstehe meine Frau nicht mehr, ne? Oder ich werde nur noch, kriege nur noch diese Anforderungen, diese Vorwürfe. Und Das liegt, wie du sagst, einmal daran, dass das Vorbild gefehlt hat, ne, über Gefühle zu sprechen, dass Gefühle, ich sage immer, Gefühle sind gegendert in Deutschland, ne? Also ne, wie du sagtest schon, ne, bei Männern ist Traurigkeit überhaupt nicht erwünscht, ne?
Ja.
Und bei Frauen ist Wut zum Beispiel nicht erwünscht. Und das ist aber beides fatal, weil der Säugling, männlich oder weiblich, kommt mit allen Gefühlen in die Welt, mit allen.
Ach, einmal, sorry.
Genau, und genau, wie wir auch als Erwachsene niesen, ne? So, das ist, aber die Gefühle werden abtrainiert und das ist was Soziales, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das heißt nicht, dass wir als Erwachsene die ganze Zeit alle Gefühle durchschlagen sollten. Das ist auch nicht das Ziel, ja. Ein erwachsener Umgang bedeutet nicht, dass ich jeden anschreie, wenn ich wütend bin oder in Tränen ausbreche, wenn ich traurig bin. Ganz im Gegenteil. Ich kann das viel mehr halten und dann bewusst sagen, drücke ich das aus und wenn ja, wie?
Mhm.
Ja. Und dann kann ich die Wut auch dahin packen, wo sie hingehört. Ne? Zum Beispiel zu sagen, okay, eigentlich habe ich eine Wut auf meinen Vater, ne? Oder ich habe eine Wut auf meinen Chef oder auf meinen Kollegen, der mir da mein Projekt weggenommen hat. Ne?
Ja.
Aber
ja,
ich habe es nicht.
Richtig. Das
ja, genau.
Ist wichtig, also, das da zu lassen, wo es herkommt, anstatt es dann vielleicht mitzunehmen zum Partner, zur Partnerin oder auch zu den Kindern.
Genau, und wir Männer halten das auf eine Weise auch zurück, diese Gefühle. Und dann am Ende des Tages, wenn wir erschöpft sind und wenn wir dann nach Hause kommen und dann, wie du sagst, wir wollen dann eigentlich in das warme Bett fallen, ne, so der Partnerschaft. Und wir kriegen dann ein schreiendes Kind in die Hand gedrückt mit dem Vorwurf, wo bist du so lang geblieben? Und dann bricht bei uns alles zusammen und dann brechen plötzlich diese Dämme und diese Dinge brechen aus uns heraus, die wir alle nicht sagen wollen. Ne? Keiner möchte sein Kind anmotzen, wenn er verstanden hat, dass das nicht gesund ist. Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, schimpfen wäre irgendwie hilfreich. Ist es nicht.
Ja.
Und wir können anders mit Kindern umgehen und wir können Kooperationen anders herstellen. Und das gibt eine tiefe, tiefe Verbindung, die das ganze Leben tragen kann. Ne? Es gibt eine tiefe Verbindung, die dich auch als Mann erfüllen kann. Das ist so eine Paarbeziehung. Ne? Das kann man alles machen. Das ist alles machbar.
Das ist total ermutigend. Hast du vielleicht konkrete Strategien für Männer, die vielleicht sagen, ja, das will ich. Ich will diese Verbindung. Und ich will die Verbindung nicht nur mit meiner Partnerin wieder so wie früher, sondern ich will die auch zu meinen Kindern, damit ich später, wenn ich meine Kinder großgezogen habe, auch vielleicht darauf zurückblicke, mit einem warmen Gefühl, meine Kinder gerne mit mir Zeit verbringen. Das ist immer so, mit dem ich gern arbeite. Stell dir mal vor, dass ich Federn oft sage, stell dir vor, deine Kinder sind später erwachsen und erinnern sich an diese Momente mit dir zurück. Und die erinnern sich nicht zurück an so Kleinigkeiten, sondern an Stimmungen, die auch entstehen und auch die erinnern sich, wie bist du als Vater abends nach Hause gekommen, wie war die Zeit, dann wie war die Stimmung und dass das so beeinflussbar ist, da hast du bestimmt so Handlungsstrategien, die helfen können, weil man sitzt im Auto heim, ist gestresst, erschöpft und hat eigentlich vielleicht auch schon die Erwartung, ich komme jetzt hier in das Nest zurück, was können denn Väter tun, damit diese Verbindung entsteht?
Das ist im Auto so ein guter Punkt. Da kann man schon ansetzen. Ne? Also Übergänge bewusst zu gestalten. Einfach zu wissen, dass auf der anderen Seite auch jemand ist, der einen anstrengenden Tag hatte. Auch wenn das vielleicht für mich sich toll anhört, die nicht zu arbeiten, 1-2 Jahre, ne? Ist das ein Höllenjob die ganze Zeit, wie du sagst, ne? Von Kindern umlagert zu sein, das Kind zu stillen, das Kind zu beruhigen, die Gefühle zu halten. Das ist super, super anstrengend. Und keinen Kontakt zu haben zu Erwachsenen, sondern wenn ich dann allein zu Hause bin, nur mit Kindern. Meine Frau hatte gesagt, ja, ich kann nicht mehr, ich brauche wir Erwachsene um mich rum. Ne? Also, wenn ich das weiß, dass auf der anderen Seite auch Erschöpfung wartet, ja, dann brauche ich quasi einen Übergang und dann kann ich die Autofahrt wunderbar nutzen. Wie kann ich mich in dieser Fahrt, ne, beim Pendeln oder mit dem Fahrrad oder mit dem Zug, wie kann ich das nutzen, um runterzukommen? Ja.
Oder wenn ich nicht im Auto sitze, könnte ich ja genauso sagen, bevor ich jetzt wirklich da reingehe,
Richtig.
ja, gehe ich mal nochmal 3 Runden um den Block, atme tief
Genau.
durch und sorge nochmal für mich. Weil es ist auch da dann eher die Qualität anstatt die Quantität. Lieber nehme ich mir eine Viertelstunde länger
Genau.
Zeit, bevor ich dann nach Hause gehe und in die Situation reingehe. Und ich fand es gerade so wertvoll, du sagtest, dass auf mich zu Hause Erschöpfung wartet. Das ist ja hier auch wieder dieses Erwartungsmanagement. Ob ich jetzt erwarte, ich komme heim, meine Frau fällt mir in die Arme, freudenstrahlend, oder ob ich einfach weiß, die hatte echt auch einen heftigen Tag, vielleicht mit 1, 2, 3, 4 Kindern und freut sich einfach auch wahnsinnig, dass ich jetzt komme und auch vielleicht mal die Kinder übernehme. Heißt, es hat ja ganz viel mit Fremdeinfühlung zu tun, mir bewusst machen, ich bin jetzt zwar erschöpft, ich sorge für mich und dann gehe ich da rein und versuche dann auch da zu sein und sich vielleicht auch schon zu wappnen so ein bisschen, dass ich vielleicht auch weiß, ich komme nach Hause und da kommt vielleicht erstmal ganz, ganz viel auf mich zu, weil sich vielleicht auch Gefühle angestaut haben. Wie du schon sagtest, als Frau habe ich vielleicht einen Tag über gar nicht so viel Möglichkeit, mich auszutauschen. Und ich habe vielleicht von Kollegen schon als Mann dann den ganzen Tag ganz viel gehört und habe eigentlich
Richtig.
mein Bedürfnis nach Austausch erfüllt. Nur meine Frau möchte mir
Genau.
dann was erzählen, die möchte gehört werden. Das hört sich jetzt gerade alles sehr wieder plakativ an. Wie gesagt, ich möchte an der Stelle wieder betonen, es kann genauso andersrum sein.
Genau.
Es geht, glaube ich, um die Person, die einfach mehr bei den Kindern ist, dass die dann auch gehört werden möchte und einfach eine Auszeit braucht. Ja. Hast du weitere Tipps?
Ja, also das ist, ne, also dieser Punkt ist wirklich, und dann noch mit dem Übergang nochmal, wie du sagst, ne, also die Runde um den Block oder im Auto einfach nochmal 5 Minuten sitzen zu bleiben, wenn ich ankomme, durchzuatmen, ne, oder vor der Haustür wirklich, bevor ich aufschließe, mir das nochmal in Check-in zu machen kurz. Wie geht's mir gerade, ne? Und mich zu wappnen, wie du sagst, ne? Oder wenn man, ne, raucht, kann man auch mal eine Zigarette vorher rauchen, ne? Also das alles, was halt, ne, ich bin kein Freund davon, von Rauchen, aber ne, das kann ja einfach sich das nehmen, die Zeit zu nehmen vorher. Wie du sagst, es ist wichtiger, ich komme da rein und bin gewappnet, bin da, kann präsent sein, als ich bin auch erschöpft und stolper da rein, ne? Dann stolpern sich zwei in die Arme. Das kann wirklich viel verändern. Und das andere, was du ja auch angesprochen hast, ist dieser Perspektivwechsel, einfach das zu üben und das ist, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Also es hilft, also es ist ganz einfach eigentlich, ne? Man setzt sich mal zusammen und spricht, ne? Es gibt da verschiedene Namen für Zwiegespräch oder Kreisarbeit, dass man sich Zeit nimmt, regelmäßig, um sich auszutauschen, wirklich, und den anderen zu verstehen. Und das ist relativ einfach, simpel strukturiert. Man nimmt sich zum Beispiel einen Wecker, macht mal 5 Minuten oder 7 Minuten und einer spricht so lange, bis das Handy klingelt und dann wechselt man und der andere spricht. Und dabei redet man darüber, über seine, was man erlebt hat, über wie es einem damit geht, vor allen Dingen, ne? Also nicht so viel versuchen, aus den Gedanken mehr ins Gefühl zu kommen, ne? Also wenn ich jetzt da erzähle über meine Projekte, würde ich dann eher versuchen zu sagen, ja, okay, das Projekt da, wenn ich mir ein Projekt erzähle, sage, okay, was hat das eigentlich mit mir gemacht? Ah, da bin ich stolz drauf gewesen, ist abgeschlossen. Oder das Projekt, das macht mir Sorgen, ne? Dass man diese Dinge mitteilt oder über den Körper redet, wenn das einem nicht so mit den Gefühlen noch nicht klar ist, einfach sagt, boah, ich merke eine totale Anspannung oder totale Erschöpfung oder und so weiter und so fort. Und dass man darüber spricht eine Weile, zum Beispiel 5 Minuten, 7 Minuten und der andere hört nur zu und versucht zu spüren, wie geht's dem anderen damit emotional und wie geht's mir damit, wenn ich zuhöre. So kann man das einfach üben.
Und das finde ich ein ganz schönes Ritual, weil es hilft dann vielleicht auch, dass man nicht gleich dem anderen einen Tipp gibt und sagt, ja, dann mach das doch so mit deinem Kollegen und dann löst es doch so oder wie auch immer, sondern dass es darum geht, eine Verbindung aufzubauen, indem ich den anderen erfühle sozusagen und sozusagen darüber in Verbindung mit ihm komme. Denn sobald wir über diesen Weg miteinander sprechen, darum fand ich das Beispiel gerade so wunderbar, lässt es sich gar nicht verhindern, dass wir miteinander in Verbindung sind. Denn die Partnerin kann das nachfühlen, wie sich Erschöpfung anfühlt, wie sich Sorge anfühlt. Dann sind wir einfach auf einer Ebene, wo wir uns gegenseitig verstehen können. Und das ist eben eine ganz großartige Ressource. Da ich jetzt auch viele Paare kenne, die das vielleicht so noch gar nie gemacht haben, kann es durchaus auch eine Möglichkeit sein, finde ich, dieses Gespräch so zu führen, dass sich jemand 7 Minuten auskotzen darf, also ohne das Ganze, was du jetzt gerade so wunderbar beschrieben hast, und der andere währenddessen erfüllt, wie geht's dem anderen gerade.
Ja.
Weil auch wenn jetzt mein Partner sich aufregt über seine Arbeitskollegen oder so, dann kann ich ja vielleicht auch fühlen, ach okay, da ist die Person in Sorge. Und dann kann ich übersetzen als Partnerin und sagen, klar, ist ja klar, dass du dir dann Sorgen machst. Oder hast du vielleicht Angst, dann was falsch gemacht zu haben und vielleicht den Partner auch zu ermutigen, weil da sind wir wieder bei unserem Thema. Anstatt eben dem Partner immer zu sagen, was er besser machen könnte oder ja, wenn ich vielleicht selber auch den Eindruck habe, ich weiß bestimmte Dinge besser im Umgang mit Kindern, weil ich vielleicht mehr Zeit mit ihnen verbringe, ist es so wichtig, den Partner auch zu sehen mit dem, was er trotzdem auch leistet, auch wenn er vielleicht weniger kompetent mit den Kindern ist, weil ihm vielleicht die Übung fehlt. Weil das erlebe ich oft bei Vätern, dass sie manchmal den Eindruck haben, ich kann gar nichts mehr. Meine Partnerin gibt mir das Gefühl, ich kriege hier nichts auf die Reihe, was hier so nicht stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, auch nach so einem Gespräch auch zu sagen, boah, ich bin echt stolz auf dich, wie du das zum Beispiel dann gelöst hast in der Arbeit. Oder ich freue mich da so für dich, damit auch diese Wertschätzung, die Anerkennung, die Männern meines Erachtens dann oft in so einer traditionellen Rolle fehlt, so ein bisschen zu kurz kommt. Und die Mütter natürlich den Eindruck haben, ich kümmere mich um die ganze Care-Arbeit, habe so einen Kopf, habe so einen Mental Load. Und mir fehlt natürlich auch die Anerkennung. Nur deswegen sage ich dir, was du alles falsch machst und besser machen kannst mit den Kindern, weil ich weiß, wie es geht. Und es stimmt hier, dass die Mütter es dann oft in diesem Fall besser wissen, weil sie einfach mehr Übung, mehr Erfahrung damit haben. Nur ich finde es so wichtig, dann auch zu sagen, okay, ich bring's dir bei oder ich bin geduldig mit dir, weil dieser blöde Satz, ist noch kein Meister oder keine Meisterin vom Himmel gefallen, ist halt nun mal so. Es erfordert eine gewisse Kompetenz und es braucht Zeit, um da reinzuwachsen und auch das Zutrauen, dass dann Mütter vielleicht auch sagen, ich gebe dir jetzt den Samstagmorgen und du machst es auf deine Art.
Ja, und da, das ist der Punkt, zeigt gut die beiden Seiten, die da sind. Ne? Und es gibt ein Spiel, eine Dynamik, die sich entwickelt. Dann die Mutter kümmert sich jetzt in der klassischen Rolle heutzutage selbst erstmal überwiegend um das Kind, weil sie die Elternzeit hat. Der Vater ist nicht da. So, dann baut sie eine Kompetenz auf. Ne? Und dann passiert das, was du beschrieben hast, dass der Vater merkt, er ist nicht so kompetent, die Mutter merkt, wie kompetent sie ist und daraus ergibt sich aber das Ungleichgewicht, dass sie das immer übernimmt und quasi ihn immer weniger auch zutraut. Ja? Mhm. Das heißt, da ist tatsächlich, und die Väter ziehen sich zurück und trauen sich das auch nicht zu oder sind beleidigt, ne? So. Also es sind zwei Seiten, die da miteinander spielen. Ja. Die Väter sind ja auch nicht in Elternzeit zum Beispiel 2 Jahre gegangen, sondern sind arbeiten gegangen. Also es ist wirklich da auch zu gucken, jeder hat eine Verantwortung in diesem Spiel.
Ja. Ja.
Und da zu gucken, was ist mein Teil? Und je mehr ich das zu mir nehme, desto eher kann ich das verändern. Je mehr ich beim anderen rumschraube, desto fuchsiger wird der und die Verbindung geht verloren. Und es braucht, dass halt beide da gucken. Und der erste Schritt ist, dass ich bei mir gucke.
Das heißt, wenn ich jetzt als Vater das Gefühl habe, meine Frau weiß ständig alles besser und ich fühle mich irgendwie belehrt oder ich habe den Eindruck, es gibt nur noch Vorwürfe, was kann in diesem speziellen Fall der Vater konkret tun, um Eigenverantwortung zu übernehmen?
Genau, die Frage wäre, was hat das alles mit mir zu tun? Wo ist mein Teil drin? Das kann man sich fragen, ja. Wenn man das selbst nicht hinkriegt, dann kann man sich auch jemanden an die Seite holen. Und viele Väter sind nicht so geübt da drin, tatsächlich, sich zu hinterfragen. Dann ist es eine gute Idee, sich jemanden zu holen, mit dem man das üben kann. Ne? Also Menschen wie wir, die können das ganz gut. Das kann einfach eine totale Abkürzung sein. Ne? Ich nehme ja auch einen Personal Coach, wenn ich irgendwie meinen Körper verändern will oder mein Fitness. Und so würde ich das auch machen an der Stelle, wenn ich merke, da komme ich nicht weiter. Aber erstmal zu fragen, was ist mein Teil? Der zweite Teil ist, zu gucken, kann ich meine Frau sehen? Kann ich meine Partnerin sehen? Und aus diesem, wie du sagtest schon, ne, viele von uns sind so diese Lösungsgeber. Ne? Das ist auch eine Sache, die oft bei den Männern geparkt ist, dass die sofort mit Lösungen kommen und eher nicht zuhören, sondern sofort eine Lösung bieten. Und sich da einfach im Zuhören zu üben, kann einen unglaublichen Unterschied machen. Ne, was du auch schon gesagt hast, dieses Spiegeln einfach, aktive Zuhören. Meine Frau erzählt mir was, macht ne, vielleicht auch einen Vorwurf. Und erstmal darüber hinwegzuhören, ne, meine Verletzlichkeit zurückzustellen und einfach zu hören, was ist da? Ah, okay, da ist jemand, der sehr erschöpft zum Beispiel oder ist sehr wütend. Ne? Okay, du bist ganz wütend, du hast das Gefühl, du machst das alles alleine. Ja, immer machst du das, ne? Du hilfst nicht mit, aber du hast das Gefühl, ich helfe überhaupt nicht mit. Und das zu spiegeln, das kann der anderen Seite das Gefühl geben, gesehen zu werden, gehört zu werden, verstanden zu werden und angenommen zu sein mit dem. Und das kann so ein Gamechanger sein. Auch da, ja. Das hört sich manchmal einfacher an, als es ist, da auch deswegen da der Hinweis, ne, auf die Möglichkeiten, das zu lernen, ne, in Kursen und Programmen.
Ich finde auch an der Stelle, du sprichst ja da auch von dieser Empathie, den anderen zu sehen mit dem, was er gerade fühlt. Das kann manchmal dann auch helfen, auch wenn da eine Person ist, die mich gerade vielleicht anpumpt oder mir einen Vorwurf macht. Wenn ich versuche, wie du schon sagst, mein Ego hinten anzustellen, die eigene Verletzlichkeit nicht in den Vordergrund zu stellen, tief durchzuatmen, sich nochmal einen kurzen Moment für sich zu nehmen, weil es ist schon schwer, wie so ein Igel, der gerade seine Stacheln zeigt, dann auf diese Person einzugehen und erst nochmal zu gucken, sich selbst zu regulieren, zu sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin und das Verhalten meiner Frau in diesem Moment hat gar nichts mit mir zu tun, sondern einfach nur, weil alles zu viel ist gerade bei uns. Und dann tief durchzuatmen, ein Glas Wasser zu trinken, vielleicht, wie du sagst, im Notfall eine rauchen zu gehen und dann zurückzugehen und vielleicht gar nicht so viel zu sagen, weil manchen, wie du schon sagst, fällt es auch schwer, das Gefühle benennen und vielleicht die Frau dann einfach in den Arm zu nehmen und zu sagen, wir finden doch eine Lösung oder wir überlegen uns jetzt, wie es für dich leichter wird. Weil ich glaube auch, dass das manchmal, dieses Nonverbale, diese kleinen Gesten in den Arm nehmen, die Hand auf die Schulter legen, oder was auch manchmal helfen kann, ist es mit Humor zu nehmen, zu sagen, das gibt es echt nicht. Ich helfe die ganze Zeit nicht mit und das geht ja gar nicht. Was bin ich denn für ein schlimmer Mann oder so? Ja, auch das kann manchmal helfen, einfach um diese Dramatik rauszunehmen.
Ja.
Denn ich glaube, du hast es vorher so wunderbar beschrieben, dieses, wenn wir erschöpft sind, dann sind wir viel verletzlicher, viel angreifbarer. Die alten Muster brechen viel schneller raus. Und das dürfen wir uns einfach bewusst machen, dass auch wenn da eine starke Reaktion ist, dass im Großen und Ganzen ja trotzdem alles noch relativ in Ordnung ist, also in den allermeisten Fällen. Auch wenn die Belastung hoch ist, sind wir in Sicherheit. In aller Regel haben wir ein Dach über dem Kopf. Ja, wir haben was zu essen im Kühlschrank. Ich finde, auch das hilft manchmal, so das große Ganze wieder zu sehen, um die Dramatik rauszunehmen.
Ja, und auch selbst wenn es groß wird, und das wird es leider bei Eltern, ne? Also ich meine, jede dritte Ehe wird, das ist jetzt nicht nur Eltern, aber jede dritte Ehe wird ja geschieden. Ja. Also einfach, wenn man merkt, das ist so groß, sich nochmal zu erinnern, was war eigentlich am Anfang da? Ja, wieso, was habe ich an dieser Person eigentlich geschätzt? Und hätte ich damals, wenn ich diese Person noch sehe, ne, die damals war, könnte ich mit der vorstellen, hätte ich das gerne mit ihr mein Leben weitergelebt, so, ne? Also weil das oft irgendwann kommt, ich gehe, ne, bei einem, das kann passieren. Und bevor das kommt, und es ist gut, dass wir da gehen können, ne, das ist zu den Jahrhunderten vorher, ne, konnten wir nicht gehen, wenn es schlimm war. Aber ich glaube, es ist ein großes Geschenk, wenn es an der Stelle, wenn es knallt, ne, wenn es eng wird, wenn die Verbindung abreißt, nochmal hinzuschauen. Weil wenn du da tief eingehst als Mann, wenn du dir das nimmst, kommst du nachher mit einer Beziehung raus, die eine Tiefe hat, die du vorher wahrscheinlich nicht hattest. Wenn du gehst, nimmst du deine Geschichte nämlich mit. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass es mit der nächsten wiederholst, ist leider groß. Und das haben viele von uns Männern nicht gelernt, aber wir können es. Ja? Es hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Du kannst es lernen. Es hat nichts mit deinem Gehirn zu tun. Ne? Diese ganzen Geschichten sind nicht wahr. Du kannst das lernen. Ich sehe das so oft, dass Väter sich das schaffen, diese Verbindung sich da zu öffnen und das zu drehen. Ne? Und das ist nichts Unmenschliches, ne? Sondern ganz im Gegenteil. Das kann das total
macht Männer
attraktiv
unglaublich
sein.
Attraktiv, kann ich nur sagen. Aus Frauensicht. Ja, wenn sich ein Mann verletzlich zeigt, reflektiert ist, über sich nachdenkt, das ist etwas, was aus Frauensicht wahnsinnig attraktiv und anziehend auch wirkt. Und auch, weil ich eben auch weiß, dass viele Männer auch das Sexualleben vermissen, dass auch das oft so ein Gamechanger ist, dass Frauen plötzlich wieder Lust haben, wenn Männer anfangen, dabei sich hinzuschauen, wie du sagtest, Viele haben das vielleicht nicht gelernt, sich auch selbst zu reflektieren. Viele sind da auch, weil sie sehr verletzte innere Kinder haben, aus der eigenen Kindheit ganz stark in dem Ego verhaftet. Und ich bin so und ich bleibe so und so war ich schon immer und so hast du mich ja geheiratet. Ja, das sind dann so die Sätze. Und meine Meinung ändere ich auch nicht, sondern so ist es. Das hat aus meiner Sicht mit diesem starken Ego zu tun. Und dahinter versteckt sich oft dieses Kind aus der Kindheit, das vielleicht viel nicht bekommen hat. Und da dieses innere Kind auch zu nähren, das übe ich ja mit Eltern auch ganz intensiv, das führt dann dazu, dass auch Männer eher in sogenanntes Erwachsenen-Ich kommen und dann sagen so, und jetzt übernehme ich einfach die Verantwortung für mich, meine Familie, meine Gefühle. Und ich freue mich so, dass du Männer so ermutigst, das auch so zu machen, das anzugehen und da vielleicht dann diese tiefe Beziehungsebene zu erreichen, auch zu den Kindern, dass es so ein Geschenk sein kann.
Ja.
Und da mal hinzufühlen, ich glaube, das ist echt wertvoll. Ich hätte gerne abschließend. Oh ja, hast du noch einen Gedanken?
Gut, dass du auch über Sexualität sagst, weil, ne, wenn ich sage tiefe Beziehung, meint das auch eine erfüllte Sexualität. Und die verändert sich und kann anders werden. Aber das muss nicht sein, dass sich Eltern, und das ist so oft so, ne, dass die jahrelang keine Sexualität, keine Körperlichkeit mehr haben. Ne? Und das brauchen wir. Wir sind. Eine Körperlichkeit ist jetzt alles gedacht. Das ist die sanfte Berührung, ne? Das ist die Sexualität, das ist alles. Ne? Wir brauchen das. In der Regel sind wir auf diese, tut uns das gut, die körperliche Berührung. Ja,
ja, das glaube ich auch. Ja, ich habe noch einen Gedanken zum Schluss zu dieser Frage, wenn es meine Frau immer besser weiß. Und das liegt ja daran, hatten wir vorher schon besprochen, dass einfach die Routine da ist. Ist ja klar, wenn ich was zum 10. Mal mache, zum 10. Mal einen Wutausbruch begleite, dann kann ich das natürlich auch besser. Und ich erlebe oft von Vätern oder höre oft von Vätern, dass sie mir sagen, ich fühle mich so beobachtet. Sobald ich da bin, wird mir auf die Finger geschaut, sagen viele Väter. Und deswegen bin ich maximal angespannt. Und dann sagen viele Väter zu mir, sobald dann die Mama weg ist, klappt das viel besser, weil ich entspannter bin. Und das, finde ich, ist nochmal eine wichtige Botschaft auch an alle Frauen, dass es was mit Männern machen kann, wenn sie diesen Leistungsdruck spüren. Ja. Natürlich hat es auch damit was zu tun, dass dann auch der Partner diesen Leistungsdruck von sich abgrenzen könnte. Nur das schaffen die wenigsten. Und deswegen finde ich, es ist eine wunderbare Sache, den Vätern den Raum mit den Kindern zu geben, ohne Beobachtung. Es sei denn, es geht darum, das Kind zu schützen. Also wenn ich jetzt den Eindruck habe, der Papa wird dann psychisch gewalttätig oder was auch immer, dann ist es natürlich eine andere Liga. Nur in aller Regel sind Väter entspannter, wenn sie nicht unter Beobachtung stehen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal so erlebt hast, weil das ist so der Wunsch von vielen Vätern, wird oft geäußert.
Ja, da kann ich nur einladen. Also erstmal ist es wichtig, ne, dass du es benennst, dass man aber weiß, ich bin damit nicht allein. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, dass das ein wesentlicher Teil übrigens von Gruppenprogrammen ist. Dieses, ich bin nicht damit alleine. Das ist so eine, kann so entspannend schon sein. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, sich damit wirklich auch zu zeigen. Das ist, erfordert ein bisschen Mut, aber das wirklich dann auch der Partnerin zu sagen, du, ich bin ganz angespannt, ne? Weil ich fühle mich beobachtet, ne? Ich kann das eigentlich, ne? Ich bin ein erwachsener Mann, aber ich merke das schon, ne? Und gleichzeitig drittens dürfen Väter auch, ne, dürfen Väter auch lernen. Es ist, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, so, wenn ich das Monate, Jahre lang begleite, dann bin ich geübter, ja. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass sich dann im Gehirn ja was verändert, der Frau, wenn die sich dem Baby zuwendet. Aber das geht auch bei den Männern. Sie müssen das nur aktiv machen. Ne? Bei der Frau wird es quasi durch Geburt, durch Schwangerschaft angeschoben. Aber das gleiche Veränderung kannst du als Mann haben. Du musst es nur aktiv machen und musst genauso viel Zeit mit dem Kind verbringen. Und schwupps, wäre die gleiche Region im Gehirn. Bilden sich aus, die auf diese Empathie ist, ne, und das Einschwingen mit dem Kind. Das ist genau, alles
dann
machbar.
Ist es so ein Geschenk, weil wenn ich jetzt als Vater mit dem Kind dann diese Bindungsmomente spüre, dann ist es ja nicht so, dass ich das nur für das Kind mache, sondern auch für mich. Also ich habe auch viele Väter, die dann auch sagen, boah, ich habe mich total mit meinem Kind zusammen gefreut oder wir hatten so einen Bindungsmoment und darüber sind so viele positive Gefühle entstanden. Und das ist was, Was ich auch immer zu allen Eltern sage, es ist so wichtig hinzuspüren und diese Bindungsmomente abzuspeichern, wie so kleine Geschenke in so einer Schatztruhe. Weil immer, wenn es dann schwierig wird und man wieder irgendwie gefühlt zu Hause der Terror ausbricht, dass es so wichtig ist, dann zurückzudenken an diese Bindungsmomente. Die geben einem auch Kraft.
Auf jeden Fall. Und das ist ja, also ich habe ja auch so ein Buch über Meditation mit Kindern gemacht. Ne? Mhm. Das ist der gleiche Ansatz. Wir machen das gemeinsam mit dem Kind. Wir müssen nicht zum Yogakurs laufen, ne? Und das Kind muss zu einem irgendwo, sondern wir machen es gemeinsam. Wir regulieren uns gemeinsam. Ja, wir sitzen im Sandkasten und spielen mit den Kindern und, wie du sagst, und freuen uns dran. Diese kindliche Freude, wir haben wir vielleicht gar nicht mehr so gelebt in dieser, erlebt, in dieser Intensität. Diese Begeisterung über den Schmetterling, ne? Oder die erste Schneeflocke, ja. Und das gleiche mit allen Gefühlen, die Traurigkeit, wenn der Schmetterling gestorben ist, ne? Oder die Biene am Ende jetzt im Herbst, ne? Also all das ist das Geschenk, das die Kinder uns machen, und das macht uns so lebendig, wie du sagst, die Verbindung, ne? Die Gefühle. Und das nährt uns und das kann uns auch beruhigen und tief berühren, ja, auf jeden Fall.
Genau, und egal ob Mann oder Frau, das sind die Dinge, die eigentlich das Leben lebenswert machen, um die es eigentlich im Leben geht. Vielen Dank, es hat mich gerade so berührt, deine letzten Worte. Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss, Chris. Und ich habe noch eine abschließende Frage, wenn du Eltern oder Vätern, auch Müttern, gerade zu diesem Thema, wenn es die Mama mal wieder besser weiß, einen abschließenden Tipp geben kannst, was wäre das?
Durchatmen.
Anstatt zu reden, oder wahrscheinlich?
Ja, bevor ich reagiere. Ne? Also das ist so, ich mache ja viel mit dieser achtsamkeitsbasierten Meditation, und was ich dann lehre, ist, dass du dich selbst lernst zu beobachten. Aber es braucht quasi diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Ne? Sonst ist das wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ne? Die Frau sagt was, ich schnauze zurück oder laufe aus dem Zimmer raus oder mache auf stumm. Ne? Die Frau sagt was, ich merke in mir eine Reaktion, dass es mich verletzt. Ich gebe mir einen kleinen Moment mit, nehme das wahr, oh wow, das ist verletzend. Ne? Und dann dieses Durchatmen und dann zu gucken, wie reagiere ich. Das kann so viel verändern.
Oh, vielen Dank, Chris. Ich sage dazu gerne die Brückenübung. Erstmal über die Brücke gehen, bis ich am anderen Ende angekommen bin, um dann zu reagieren. Das passt dazu so ganz gut. Und dieses Durchatmen und auch diese Achtsamkeit ist so wertvoll. Danke, Chris. Jetzt bin ich ganz gespannt, was du denn alles noch so anbietest, denn Eltern möchten dich ja gerne finden. Wo finden wir dich? Also wie kann ein Vater, eine Mutter mit dir arbeiten?
Genau, auf christopher-end.de sind alle meine Angebote. Ich bin auf Instagram aktiv. Ich habe einen Podcast, der Elterngedöns heißt. Da gibt es jeden Dienstag ein Interview und manchmal freitags auch eine kurze Solo-Folge. Ansonsten biete ich 1-zu-1-Sitzungen an in der Praxis in Köln oder online, und ich habe viele immer wieder Online-Programme. Das ist sehr exklusiv meistens. Das heißt, du hast eine ganz kleine Gruppe, mit der wir intensiv über einen Monat oder 3 Monate zum Beispiel zusammenarbeiten. Jetzt der Kreis der Väter kommt Ende des Jahres. Und da ist es nur eine kleine Gruppe von Vätern, eine Handvoll. Und wir gehen da 3 Monate zusammen, und du hast eine Gruppe, in der du dich austauschen kannst und in der du auch was lernst, genau.
Und zum Kreis der Väter, wenn ich jetzt als Vater gerade zuhöre und mir denke, oh ja, da will ich mitmachen, wie läuft es? Dann gibt es eine Warteliste oder kann man sich einfach über Instagram bei dir melden? Wie läuft es am besten?
Genau, du kannst über meine Seite, kannst du das auch direkt buchen. Da sind auch ein paar Informationen dazu. Und ansonsten kannst du mich auch einfach über Instagram anschreiben, coach_end. Genau, da gibt es ganz viele Informationen zu. Das ist ist relativ unaufgeregt vom Aufwand. Das ist alle 2 Wochen quasi ein Abend Zoom-Call. Und das ist wirklich so, dass man es auch mit vollem Elternalltag hinkriegen kann. Ne?
Das hört sich sehr wertvoll an. Also für alle Väter, die gerne mitmachen möchten, meldet euch bei Chris. Danke für deine Zeit, für den wertvollen Austausch, Chris. Wir hören uns bestimmt irgendwann anders mal wieder.
Martina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war
tschüss.
Wunderbar. Tschüss.